Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen bei Macht und Millionen, dem True Crime und Investigativ-Podcast von Business Insider. Ich bin Kajan Özgens, euer Host und Chefredakteur von Business Insider. Und heute gibt es die erste richtige Gaunerkomödie bei Macht und Millionen. Die beiden Hauptfiguren, damals sowas wie Popstars, Günther Schotte Natschew und Fred Vohwinkel, wir werden sie ab jetzt Günther und Fred nennen, Komplizen und ein Liebespaar. Der eine Finanzdisponent bei dem Handelsriesen Metro, der andere Kellner in Düsseldorfer Kneipen. Ein Paar, so ein bisschen wie Herz und Hirn. In den 80er Jahren, heute geht es nämlich um die 80er Jahre, ist den beiden einer der spektakulärsten Millionen-Coups der deutschen Geschichte gelungen. Denn in kürzester Zeit haben sie der Metro, dem großen Handelskonzern, 36 Millionen Mark gestohlen und haben mit dem Geld 4 Monate in Saus und Braus gelebt. Da gab es keine Grenzen mehr. Shoppen auf der Kö, Partys in Paris, ein Penthouse in Rio, alles aus Gold, was aus Gold sein konnte. Bis der Luxusrausch kurz darauf ein rasches Ende nahm und die beiden im Knast landeten. So, und zu dieser spektakulären Gaunerkomödie begrüße ich bei mir Lars Petersen, Investigativchef von Business Insider. Und Lars, du hattest ja die Idee für diesen Fall.
Ja, genau. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ja, muss ich sagen, ein riesengroßer Metro-Fan. Ich habe eine wunderbare Kindheitserinnerung, dass meine Eltern immer wieder nach St. Augustin, wir hatten das schon mal in einer anderen Folge, gefahren sind. Und das war so ein bisschen so wie die große Welt. Ja, das war ja, muss man ja überlegen, das ist ja auch ein paar Jährchen jetzt her. Und da gab es ja noch nicht so was wie diese ganzen Shopping-Erlebnisse in den Supermärkten mit großen Auslagen, mit viel Fleisch, Fisch, Gemüse. Und da war die Metro natürlich immer was Besonderes.
Bevor wir nämlich in der Folge zeigen, wie die Metro sich bis auf alle Knochen blamiert hat, wollen wir die Metro noch ein bisschen loben vorher. Ich bin auch großer Metro-Fan. Ich fahre kurz nach dieser Aufzeichnung in die Metro. Das ist echt wirklich reiner Zufall und das ist auch kein Gag, weil ich mit meiner Frau gerne in der Metro einkaufe. Also erstmal dieses riesige Sortiment, das ist wirklich der Knaller. Und als Kind natürlich hattest du ja diese großen Schokopackungen. Riesig. Die gab es ja sonst nirgendwo anders. Und ich bin totaler Fan von Fleisch- und Fischbereich. Also da gibt es wirklich tolle Sachen und da kaufst du halt auch immer so ein bisschen auf Vorrat ein. Also,
was kauft ihr da?
Also ich bin großer Fan von argentinischem Rindfleisch dort. Das ist richtig, richtig gut. Lamm. Jetzt zu Ostern. Wir nehmen nämlich kurz vor Ostern diese Folge auf. Und deswegen erledige ich heute noch meinen Ostereinkauf bei der Metro. So, jetzt ist genug Werbung, dann sollen sie auch mal schalten, ne? Also bevor wir jetzt die ganze Zeit die Metro loben. Also, wir kommen jetzt erstmal zu unseren beiden Protagonisten, Günther und Fred. Ein Traumpaar. Erzähl mal ein bisschen was zu den beiden.
Ja, das ist wirklich ein absolutes Traumpaar. Also, auf der einen Seite ist der schöne Günther. Günther ist braun gebrannt, ist schlank, ist sehr auf sein Äußeres bedacht. Also das sieht man auch noch auf Fotos von heute, wie er damals auch teilweise wirklich durchtrainiert war. Und auf der anderen Seite ist Fred.
Jetzt sag nichts Schlimmes über ihn. Ich mag den Fred total gerne.
Ist super. Und Fred ist aber halt ein anderer Typ.
Ja, ein anderer Typ.
Und Fred ist ein bisschen kräftiger, hat einen Vollbart, ist aber ein offenbar total herzensguter Mensch.
So beide, Günther und Fred, kommen eher aus einfachen Verhältnissen und landen dann irgendwann über Umwege in Düsseldorf. Der Günther gilt schon so eher als das Hirn, hat wohl auch einen relativ hohen IQ von 140 und hat eine Banklehre gemacht, war dann auch im Ausland, der war so ein bisschen weltgewandt auch und war so in Finanzdingen unterwegs und ist dann nach Düsseldorf gekommen und hat in einer Altstadtkneipe in Düsseldorf sich in Fred verliebt.
Das ist ja ganz oft Karneval, ne? Ist ja in meiner Heimat ja gang und gäbe.
Du kommst ja da aus der Ecke. Also
genau.
Erzähl doch mal das Geheimnis der Düsseldorfer Altstadt. Was steckt dahinter? Warum feiern die Leute da so gerne?
Also das ist ja insgesamt im Rheinland ja sehr stark, aber in diesen wenigen Tagen im Februar ist da Ausnahmezustand. Also damals hatten wir auch tatsächlich schulfrei, also da hat auch keiner gearbeitet, gab es keine Schule, kein gar nichts. Und dann haben die wirklich ausgelassen gefeiert. Also es gibt Fotos, wo Fred und Günther dann als Pirat verkleidet, Fred noch in einem Frauenkorsett, in der Mitte dann eine gemeinsame Bekannte, hinter dem Tresen dann dieser Altstadtkneipen. Und das Schöne ist halt, das ist alles so schön klein.
Du stolperst von einer Kneipe in die andere. Ich bin da ja nicht aufgewachsen. Ich komme ja aus dem kühlen Norddeutschland. Aber letztes Jahr habe ich zum ersten Mal so richtig in der Düsseldorfer Altstadt gefeiert. Und ich war begeistert. Und warum war ich begeistert? Weil es wirklich so die Geschichte ist, du stolperst quasi von einer Kneipe in die nächste. Die Leute sind echt gut drauf, sind offen, feiern gerne. Und es wurde dann auch so diese 80er Musik da so gespielt. Und ich bin ja ein paar, nur einige Jahre älter als du. Und die 80er, ich fand ja die 80er Jahre großartig. Und es gibt ja auch Gründe dafür, warum heute noch ganz oft diese Radiosender sagen, oh, bei uns gibt es die besten Hits aus den 80ern. Da wurde auch einfach super Musik gespielt in den 80er Jahren. So, und jetzt kommen wir zurück zu Fred und Günther. Also Fred hat erst im Roten Hahn gearbeitet. Dann war er Mitinhaber einer Kneipe, die hieß Orly. Und da war er sozusagen immer hinterm Tresen und hat für gute Laune gesorgt. Und die beiden waren plötzlich ein Liebespaar. Und die hatten noch ganz viele Freunde drumherum. Und sie haben dann einfach ja, ihren Spaß gehabt, haben gefeiert mit allen zusammen. Und das Spannende war ja, dass der Günther vorher ja schon so ein bisschen Pech gehabt hat manchmal. Der hatte schon so ein bisschen Schulden und ist auch schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Und damit ihr jetzt mal einen Eindruck bekommt, weil ich finde es auch immer gut, die Stimmen zu hören, hören wir jetzt den Günther in der WDR-Quizshow Mikro Makro aus dem Jahre 1977. Da hat er nämlich 3000 Mark gewonnen. Das hören wir uns jetzt mal an.
Herr Schotte arbeitet an der Bank. Sie könnten auch Münzen sammeln, wenn Sie möchten.
Ja, ich könnte Münzen sammeln, wenn ich möchte, aber
ist auch nicht
ich
das
sag, das ist nicht das, was mich dann halt auch interessiert.
Punktstand von vorher. Somit hat
Herr Schotte hat 710 Punkte erreicht.
Und gewann stolze 3000 D-Mark.
Also Günther, der mochte auch immer so ein bisschen dieses Rampenlicht. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Also das ist kein Zufall, dass er in dieser Fernsehshow dabei war. So im Jahre 1980 fängt Günther an bei der Metro in Düsseldorf als sogenannter Finanzdisponent. Und bevor wir gleich auf diese ganzen Geschichten mit den Geldschiebereien kommen und dem Betrug, kommen wir jetzt einmal zur Metro. Weil das ist natürlich schon eine besondere deutsche Erfolgsgeschichte. Was steckt dahinter, Lars?
Der wurde 1964 gegründet in Düsseldorf. Die Idee hatten die beiden Brüder Wilhelm Schmidt-Rutenbeck und Erwin Schmidt. Und die haben im Endeffekt eigentlich ein Konzept rübergeholt nach Deutschland, was eigentlich in den USA war. So eine Art Cash and Carry heißt das, also quasi so ein Selbstbedienungsgroßmarkt. Und das war wahnsinnig erfolgreich. Die haben eine gigantische Expansion gemacht. Die haben auch im Ausland hatten die Märkte. Und heute sind das 650 Märkte mit einem gigantischen Umsatz.
Aber bevor wir auf heute kommen, ich finde das schon total interessant, die Entstehungsgeschichte, weil das ist ja auch so ein bisschen wie bei dem Aldi-Prinzip. Weil die beiden Albrecht-Brüder, haben ja damals auch dieses Discounter-Prinzip aus Amerika quasi sich abgeguckt und nach Deutschland übertragen. Und bei der Metro, da kann ja nicht jeder einkaufen. Da brauchst du die berühmte blaue Karte.
Oh ja, das weiß ich auch noch. Das war immer dann, musste das dann immer zeigen am Eingang. Da war dann auch tatsächlich so eine Schranke. Und dann hat auch immer jemand an einem Tresen dann abgenickt und gesagt, ist in Ordnung, Tür auf. Sonst wärst du da nicht reingekommen.
Es sind ja vor allen Dingen Selbstständige, ne? Viele genau. Aus den Restaurants kaufen da ein oder die ein Unternehmen haben, eine Firma haben. Und du kommst da nicht automatisch rein. Also meine Frau ist zum Beispiel selbstständig, deswegen hat sie eine Metrokarte. Und das Besondere ist ja auch damals gewesen, dass ein Mann hat diese Metro richtig groß gemacht. Der hat sie international gemacht. Also die Einzelhändler kaufen da ein, das ist wie so ein Großhandel. Deswegen sind die Packungen ja auch immer so riesig. Und dann die entscheidende Figur waren nicht die beiden Gründer, deren Namen du gerade gesagt hast und die ich auch schon wieder vergessen habe. Die entscheidende Figur war Otto Beisheim. Den kennt ihr vielleicht, weil es gibt das Beisheim Center zum Beispiel hier in Berlin. Das ist am Potsdamer Platz. Das ist auch so ein edles Hotel, das Plaza. Und der ist zum Beispiel auch Mäzen von Universitäten und Stiftungen und so weiter. Aber Otto Beisheim hat ehrlicherweise auch eine ganz üble Vergangenheit. Das war nämlich ein überzeugter Nazi. Ich glaube, das kann man sagen. Er hat sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet und hat dann in der Leibstandarte von Adolf Hitler gewirkt.
Ja. Kann man nicht viel mehr dazu sagen. Nee.
So, und er ist dann aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt nach Deutschland, hat ganz klein angefangen und hat dann diese besondere Karriere gemacht. Und das ist so etwas, was ja heutzutage kaum noch möglich ist. Und das war so eine typische Karriere in diesem Nachkriegsdeutschland, in diesem Wirtschaftswunderland, wo plötzlich so große Unternehmen entstanden sind, wie die Metro, die dann ja zeitweise der größte Handelskonzern der Welt war. Und Otto Beisheim hat das global aufgestellt, ist damit unglaublich reich geworden. Einer der reichsten Deutschen, also Multimilliardär, ist vor einigen Jahren gestorben und er ist sozusagen der Mann hinter der Metro.
Genau, der wurde ja dann Hauptgeschäftsführer dann ernannt und ich glaube, ohne ihn wäre die Metro auch, glaube ich, nie so groß geworden. Das sind so diese klassischen westdeutschen Unternehmer, von denen es ja tatsächlich in dieser Phase ja auch ganz, auch einige gab und die bis heute ja nachhallen.
Ja, aber man hat ja auch weggeguckt bei der Vergangenheit, ne? Genau. Also, dass so einer dann eine Karriere machen konnte mit dieser braunen Vergangenheit, das ist natürlich auch ein Stück typisch Nachkriegsdeutschland.
Absolut.
So, also, riesen Jahresumsatz. In den 80er Jahren lag der bei 8 Milliarden Mark. Wir reden ja heute nur über Mark. Mhm. Also, liebe junge Hörerinnen und Hörer, früher vor dem Euro gab es die Mark und wir rechnet das auch nicht um. Das müsst ihr dann mal irgendwie bei eurem Taschenrechner oder online mal eben checken. Wir reden heute über Mark. Also ein riesiger Umsatz und die Metro hat dann auch diese Millionen, die eingenommen worden sind, dann auch verschiedenste Konten verschoben, um Tagesgeldzinsen auszunutzen. Und dort arbeitete Günther. Unser Finanzdisponent Günther, der 1980 da angefangen hat, der war in einer Abteilung, die sich um diese ganzen Geschichten gekümmert hat. Die Millionen werden hin und her auf die Konten geschoben.
Und der hatte dann einen Chef wiederum.
Herrn Schwarz.
Herrn Schwarz. Und zwischen Günther und Herrn Schwarz lief es nicht so ganz rund.
Ja, das ist vorsichtig ausgedrückt.
Und Günther hat sich dann tatsächlich zu Hause bei Fred immer darüber ausgelassen, dass er quasi von seinem Vorgesetzten vorgehalten bekommt, dass er überhaupt gar keine Ahnung hätte von den Zahlen, dass er immer schlecht gemacht wird. Und dann kam irgendwann mal der Punkt, wo er gesagt hat, so, jetzt reicht's.
Ja, aber da muss man sagen, dass Günther auch immer dem Herrn Schwarz gesagt hat, der hat überhaupt gar keine Ahnung, also hat er zu Hause bei dem Fred gesagt, weil das gab dieses Sicherheitssystem. Und das ist jetzt ganz entscheidend, weil sich natürlich die Frage stellt, wie kann der Günther 36,2 Millionen Mark von der Metro auf ein Konto umsteuern? Und natürlich gab es da Sicherheitsvorschriften. Aber Günther hat immer wieder gesagt, die Sicherheitsvorschriften, die sind auszuhebeln. Also es gab ein besonderes System und zwar gab es zwei Codes. Einen Code A und einen Code B. Also jeden Morgen gab es von der Geschäftsführung einen neuen Code von 2x3 Nummern, die dann an die Hausbanken per Telex geschickt worden ist. Oh, jetzt reden wir nicht nur über Mark, sondern reden wir auch über Telex. Was ist ein Telex, Lars?
Das musst du doch beantworten können.
Das ist ein elektronisches Fernschreiben. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Also ist auch kein Faxgerät.
Nee, das ist auch noch was anderes. Das kenne ich tatsächlich noch. Aber es ist vielleicht sowas wie eine Art Faxgerät für die Kommunikation zwischen Unternehmen und Banken. Mal ganz vereinfacht gesagt.
So, und die Metro hatte jetzt dieses Telex, kein Telefax, ein Telex, an die Bank geschickt und da war halt dieser Code drauf. Und den Code, der sollte eigentlich getrennt sein von zwei Leuten. Also Herr Schwarz und Günther. So, und Herr Schwarz hat Günther immer seinen Code gesagt, sodass Günther den kompletten Code hatte und damit das Sicherheitssystem aushebeln konnte. Zweite Hürde war die Unterschrift für die Hausbanken und die hat Günther dann von Herrn Schwarz gefälscht. Also, das war relativ easy, das auszuhebeln. Und dann kommt der halt immer nach Hause, der Günther, und regt sich so drüber auf. Und da haben wir jetzt mal einen O-Ton von Manfred aus einer WDR-Doku von 2020, die Millionendiebe der Metro, ein spektakulärer Coup. Da hören wir jetzt auch mal die Stimme von Fred.
Er hat sich also immer, wenn er nach Hause kam, sich beschwert über seinen Vorgesetzten. Der hat keine Ahnung, dem müsste man gerne einen unter die Nase jubeln. Und dann sagt er, du gehst mal auf eine Bank hier in Düsseldorf und eröffnest ein Konto und dann will ich dem beweisen, dass da eine Sicherheitslücke ist.
Also das ist jetzt die Geschichte mit der Sicherheitslücke. Wir haben ja gerade gesagt, wie er das ausgehebelt hat. Und er hat gesagt, ich zeig's jetzt mal, Herrn Schwarz und den ganzen Chefs von der Metro, wie einfach das bei uns geht. Und richte für meinen Freund Fred ein Konto bei der Stadtsparkasse Düsseldorf ein und überweise mal 1 Million vom Metro-Konto auf Freds Konto.
Wahnsinn eigentlich aus heutiger Sicht. Ja, und Günther wollte seinem Chef auch wirklich nur zeigen und eins auswischen. Das war eigentlich die ganze Motivation.
Und dann hat Fred eines Tages per Post, ne, damals gab es ja noch Kontoauszüge, die hat man dann abgeholt. Ich weiß auch, meine Mutter hat immer gesagt, wir gehen zur Bank und holen die Kontoauszüge ab.
Das kenne ich auch noch.
Ja, also das ist doch heutzutage unvorstellbar. Also, Fred hat plötzlich vor sich den Kontoauszug von der Stadtsparkasse Düsseldorf und da steht drauf, 1 Million. Man muss dazu sagen, Fred war ein bisschen anfällig für das luxuriöse Leben. Das war immer sein Traum, es also mal so richtig prassen zu lassen. Jetzt sieht er plötzlich diesen Kontoauszug. 1 Million ist da. Und er zieht sich seinen besten Anzug an, geht zur Stadtsparkasse in Düsseldorf und hebt 200.000 Mark ab. Beim ersten Mal, das war im September 1980, war er unglaublich nervös. Weil er konnte sich das gar nicht vorstellen, dass er da hingeht und dann, dass die Kassiererin ihm die 1000-Mark-Scheine abzählt. Und Fred hat in der Tat noch nie so viel Geld gesehen.
Der hatte ganz feuchte Hände. Der war völlig nervös, hatte überhaupt nicht vorstellen können, wie das normal ist. Aber die Bankmitarbeiterin hat dann tatsächlich ganz normal natürlich reagiert, weil für die war das ja relativ normal. Er war der Kontoinhaber, fertig. Und dann hat er das Geld gekriegt, hat er in ein Köfferchen gesteckt und dann hat er überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann ist er zur KÖ gegangen.
Was ist die KÖ, Lars?
Also die KÖ ist das Herz von Düsseldorf. Das ist die Königsallee und dort sind, musst du dir vorstellen, alle Geschäfte, die man so kennt. So ein bisschen so wie der Kudamm hier in Berlin, jedenfalls ab einem gewissen
edler,
Teil.
Edler, der ist edler. Viel edler ist das in Düsseldorf.
Alle Juweliere dieser Welt, alle Modezaren dieser Welt haben da eine Filiale. Das ist ein Shopping-Erlebnis, wenn man das entsprechende Kleingeld hat, das schon ganz besonders ist.
Die Düsseldorfer lassen es ja auch ganz gerne funkeln.
Total.
Also ich komme ja aus Norddeutschland, habe ja lange in Hamburg gelebt und hat man sich, wenn wir auf Sylt waren, immer ein bisschen über die Düsseldorfer lustig gemacht, weil die liefen halt mit grellen, teuren Klamotten rum. Die haben es halt gerne gezeigt. Die haben ihren Reichtum gerne gezeigt mit goldenen Geschichten und so weiter, wo wir als Hamburger natürlich gesagt haben, man hat dieses Geld, aber man zeigt es nicht. Das ist halt hanseatisches Understatement. Also, Fred wollte es mal richtig krachen lassen. Es war ja auch so was Besonderes. Ich meine, stell dir das mal vor, du hast plötzlich vor dir 200.000 Mark liegen und dann nimmst du das mit raus aus der Bank. Das ist natürlich eine riesen Verführung.
Dann ist er dann tatsächlich über die KÖ gelaufen, ist dann zu einem Juwelier und hat es dann halt überall funkeln gesehen. Das ganze Gold, Uhren, Feuerzeuge, das war für ihn natürlich Wahnsinn, ne? Und ist er leider anfällig geworden.
Er hat ja so eine Vorliebe für Schmuck gehabt, für Juwelen und dann hat er dort bei diesem Juwelier ein goldenes Feuerzeug gekauft und noch eine teure Uhr für 40.000 Mark. War natürlich ein Wahnsinn. So, kommt nach Hause und dann abends kommt Günther nach Hause und dann gab es einen Riesenkrach.
Der war stinkesauer. Der wollte ja im Endeffekt ja seinem Chef nur eins auswischen. Und da war ja gar nicht gedacht, dass die auch tatsächlich die Kohle dann auch ausgeben. Hat natürlich Riesendiskussionen. Aber irgendwann kam dann offensichtlich dann der Punkt, sagt, naja, also ich meine, wenn man es jetzt irgendwie schon das Kind im Brunnen gefallen ist, dann können wir ja mal schauen, ob vielleicht noch ein Millionchen.
Ja, weil es ja auch so einfach war. Das war ja das Besondere. Ja. Und es ist ja keinem aufgefallen und an diesem Abend und in den Tagen drauf ist dann bei denen der Plan entstanden, okay, wenn es so einfach ist, weil sie konnten es ja dann auch nicht wieder zurücküberweisen, weil das Geld ja schon weg war. Also das war ja schwierig, weil Fred ja einfach 40.000 Mark verprasst hat. Und dann haben sie sich gedacht, okay, jetzt ziehen wir das Ding richtig groß auf.
Und dann hat Günther halt noch ein Millionchen dann rüber überwiesen zur Stadtsparkasse. Und dann ist dann Fred dann halt wieder in seinem schicken Anzug dann wieder hingegangen und hat dann nochmal gesagt, ja, ich hätte gerne nochmal 200.000, hätte gerne nochmal 300.000 und so weiter. Und so ist tatsächlich das Geld immer von dem Konto abgezogen worden. Und dann ist natürlich die Frage gewesen, wo lagert man denn so viel Geld eigentlich?
Ja, erstmal war es ja so, dass es waren insgesamt, das stellte sich dann später heraus, 31 Überweisungen zwischen 700.000 und 2,4 Millionen Mark. Und das Lustige war, bevor wir gleich dazu kommen, wo das alles versteckt worden ist, dass der Fred ja am Anfang sehr nervös war und dann wurde er immer cooler. Und dann war er natürlich auch der VIP-Kunde dort in der Stadtsparkasse und dann haben sie ihm gesagt, Herr Vohwinkel, kommen Sie mal hierher und so und dann haben sie wieder das Geld abgezählt.
Noch eine Tür aufgehalten.
Ja, genau. Und es war dann so, dass natürlich er sich dann überlegt hat, okay, wo packe ich eigentlich dieses Geld hin? Weil es ist, die haben sich ja überlegt, ganz viel zwacken wir jetzt ab von dem Konto. Also Günther überweist auf das Konto von Fred, Fred hebt es ab und sie wollen Millionen und Millionen haben, um sich dann irgendwann abzusetzen. Aber es ging ja vor allen Dingen jetzt erstmal darum, wo lagern sie dieses Geld? Und das hat Manfred auch in der WDR-Doku erzählt, wie das da gelaufen ist.
Du brauchst ja nur noch das Sofa hochzuklappen, holst ja wieder so einen Bündelschein raus und dann gehst du wieder los. Ich habe also in der Tasche, in so einer Herrenhandtasche, immer so 200.000 dabei gehabt.
Fred hat zu Hause bei sich ein Biedermeier-Sofa. Das hat er übrigens bis heute noch, dieses genau. Biedermeier-Sofa.
Das ist so braun, ne, und dann mit so gelb, also gelb ist eigentlich gar nicht, aber so dezentes Gelb und grünlich, so ganz viele Streifen so längs und so. Sieht übrigens schnicke aus, also gut.
Ja, und das klappte er mal hoch und darunter hat er dann das Geld reingepackt, weil damals war halt noch nichts digital. Das war alles über Geldscheine. So, und dann war das so, dass Fred da immer wieder hingegangen ist, also insgesamt wie über 30 Mal und das Geld abgehoben hat. Und einen Teil haben sie sich dann auch selber rausgenommen, haben gesagt, okay, jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Und am Freitagnachmittag, wenn der Günther beim Metro Feierabend hat, da war der Fred schon mit dem Taxi vor der Metro, hat ihn abgeholt, dann sind sie zum Flughafen und dann sind sie an den Wochenenden nach Rom, nach Barcelona, nach London, nach Paris und dann sind sie dort natürlich immer in den besten Hotels abgestiegen und haben es richtig krachen lassen.
Genau. Die sind First Class geflogen, kleiner Champagner dann auf dem Weg.
Ja, Champagner mochten sie gerne beide.
Genau, ne? Und das war natürlich tatsächlich so ein Punkt für beide, die ja, wir hatten es ja eingangs gesagt, ja auch aus einfachen Verhältnissen kommen. Das war natürlich jetzt eine Möglichkeit, die sie auf einmal hatten, wie man das ja sonst sich nicht in einem Leben vorstellen kann. Ne?
Davon
das
ist
die große,
ja auch
weite
viele.
Welt. Ja, klar, total.
Das träumst du auch davon, dass du einfach mal irgendwo hinfliegst und dass es völlig egal ist. Ja. Es ist völlig egal, was es kostet, ja. Dass du einfach das Geld ausgeben kannst, ohne darüber nachzudenken. Ist das auch so ein Traum von dir?
Ja, schon. Ich würde mal gern nach Kanada. Einfach ja. Mal nach Kanada und...
Kannst du doch. Kannst du auch so.
Ja, ich bräuchte noch ein Konto an der Landessparkasse.
Es ist doch immer so, wenn du irgendetwas kaufst, gerade wenn es jetzt eine teurere Geschichte ist. Du gehst ins Restaurant und die Restaurantpreise sind ja ehrlicherweise auch ein bisschen gestiegen. Mhm. Und dann denkst du so, oh, das ist ja wahnsinnig teuer. Aber das ist ja so dieser Effekt. Und das ist ja, glaube ich, dieses Besondere, das Fred und Günther natürlich total angetriggert hat. Die haben nicht darüber nachgedacht, was kostet das Hotel, was kostet das Auto, indem sie dahin fahren, ob das ein Taxi ist, ob es ein Erste-Klasse-Flug ist oder nicht. Also die haben nie darüber nachgedacht. Und das ist, glaube ich, so ein besonderer Moment im Leben. Und deswegen ist dieser Fall auch so besonders. Das hat man ganz selten.
Das ist auch etwas, was die beiden halt natürlich auch wunderbar miteinander verbunden hat, jetzt jenseits der Gefühle, dass sie halt wirklich eben sich was gönnen konnten. Und man muss sich mal vorstellen, später haben sie ja sogar in Paris dann eine Silvesterparty gefeiert im Lido und haben den ganzen Laden gemietet.
Mit 80 Tänzerinnen, ja. Da passen normalerweise ein paar hundert Leute rein. Und die haben gesagt, nee, wir zahlen das alles. Sie wollten ihre Freunde noch einladen, die sind aber einige nicht gekommen. Ach so, sie haben übrigens, das ist auch interessant, sie haben ihren Freunden dann erzählt, weil sie haben es ja wirklich nach außen gezeigt. Ne? Sie sind plötzlich mit goldener Uhr und Ringen und teuren Anzügen angekommen. Sie haben gesagt, ja, Fred hat im Lotto gewonnen. Und das haben die dann auch geglaubt. Und der Fred war diesem ganzen Luxus noch so ein bisschen zugeneigter und der wollte sich dann auch mal so was ganz Besonderes gönnen. Also so einen besonderen Anzug, so einen Maßanzug und den jetzt auch nicht jeder hat. Und dann ist er nach München geflogen. Und zwar zu Rudolf Mooshammer.
Ach, das ist der Hammer.
Kennst du Rudolf Mooshammer?
Ja, ja, vor allem kenne ich Daisy.
Daisy!
Daisy! Daisy, der kleine Hund. Ich weiß nur leider gar nicht, welche Rasse das ist. Aber
egal.
Der immer so eine kleine Schleife, so eine weiße kleine Schleife immer auf dem Kopf hatte. Und er war ja natürlich, das war mondän.
Ja, das ist die 80er. Das ist Wahnsinn. 80er. Rudolf Mooshammer war total in München in der Schickeria. Das war so das Aushängeschild, wie der gekleidet war, wie der sich gegeben hat, dass er den Hund immer dabei hatte. Die Mama war auch immer dabei mit ihren gefärbten Haaren. Und er hatte natürlich ein besonders tolles Modegeschäft, natürlich auf der Maximilianstraße in München. Und der Fred ist dann dahin und hat sich dann so einen schönen Anzug machen lassen. Und dann kam die Mama von Mooshammer an, die ist ja besonders geschäftstüchtig, und hat gesagt, wollen Sie nicht nochmal einen Pelz mitnehmen. Damals war ein Pelzmantel total in. Das war sozusagen ein besonderes Zeichen von Luxus, wenn du einen Pelzmantel getragen hast. Heute trägt ja ehrlicherweise kaum noch einer einen Pelzmantel. Gibt es auch gute Gründe für. Und das war halt Fred. Der hat dieses Leben natürlich total genossen. Also in der Woche hart gearbeitet, indem Fred immer wieder zur Stadtsparkasse gegangen ist, das Geld abgehoben hat. Günther hat es drauf transferiert. Und es war dann so, dass sie sich dann natürlich irgendwann überlegt haben, okay, wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir genügend Geld zusammenbekommen.
Genau, und dann war natürlich aber auch der Punkt, dass sie wussten, dass wenn sie dann halt woanders hingehen wollen und dass sie natürlich dann schon auch ein bisschen Kohle brauchen. Und da hat Günther 1987 in einer SFB-Talkshow gesagt, dass sie da schon Sorgen hatten, dass das Geld nicht reicht.
Ich habe mal hochgerechnet, da hatten wir irgendwann so 15 bis 18 Millionen und dann rief mein Komplize an und sagt, um Gottes Willen, ich habe mal nachgerechnet, mit 18 Millionen kommen wir nicht aus.
Ach.
Das hat mir so wehgetan, habe ich direkt 1 Million überwiesen. Habe ich gesagt, damit er nicht mehr arbeiten braucht, noch 1 Millionchen.
So, der SFB, auch für die jungen Hörerinnen und Hörer, das war der Sender Freies Berlin. Das ist heute der RBB. Nochmal zur Aufklärung. So, das Besondere.
Das ist dieses analoge Fernsehen, ne?
Ja, das war ja damals diese Talkshows. Das war ja was Besonderes. Heute gibt es Talkshows wie Sand am Meer. Und damals waren das Ereignisse. Wenn du da in der Talkshow drin warst, dann warst du halt Talk of the Town. Das war halt das Besondere halt, weil es nur wenige Fernsehsender gab. In den 80ern sind ja die Privaten dann Stück für Stück dazugekommen. Aber das war schon, also wenn du in der Talkshow warst im Fernsehen oder groß in den Zeitschriften und Zeitungen, dann war das halt was Besonderes. Gab nämlich damals noch gar kein Internet.
kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Aber nochmal zurückkommen, sie haben halt natürlich gezählt, es war wahnsinnig viel Geld in dem Biedermeier-Sofa, hatten natürlich Sorge, dass es nicht reicht, hat dann eben Günther noch 1 Millionchen überwiesen und dann reichte das irgendwann. Dann haben sie sich überlegt, okay, jetzt werden wir woanders hin müssen.
Ja.
Dann kam der große Plan nach Rio.
Und warum Rio?
Rio de Janeiro. War die Copacabana. Natürlich, das war damals...
Auch Lebenslust, ne?
Das war Lebenslust. Das ist ja für einen Karneval-Fan, der ich ja in Wahrheit gar nicht bin, aber für einen Karneval-Fan, wie die beiden das waren, war natürlich Rio der Inbegriff von Leben. Wenn man irgendwo hin musste, dann war das natürlich Rio. Es war natürlich auch so, dass Rio damals viel aufgeschlossener war, auch so gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gegenüber, als das noch in Deutschland war. Und das war natürlich dann sozusagen das, wo sie unbedingt hin wollten.
Jetzt müssen sie ihre Flucht vorbereiten. Und dann sind sie schon Ende 1980 einmal nach Rio geflogen, um so ein bisschen alles zu checken. Sie brauchten natürlich auch Fluchthelfer, weil du brauchst dann gefälschte Pässe. Und das Gute war, dass Fred halt in der Kneipe gearbeitet hat und viele Leute kannte. Unter anderem kannte er Flüstergeorg. Flüstergeorg war in der kriminellen Welt unterwegs und der konnte gefälschte Pässe besorgen. Und Flüstergeorg hatte auch einen Kontaktmann in Brasilien, der Fred und Günther helfen konnte, dort eine Wohnung anzumieten und bei der ganzen Fluchtgeschichte noch, also als Fluchthelfer war der unterwegs. Und dann sind sie halt nach Brasilien, haben sich das alles angeguckt, haben sich schon ein Penthouse angeguckt, wo sie dann einziehen wollten. Und Günther hat dann zum 31.12.1980 seinen Job bei der Metro gekündigt. Bei der Metro übrigens bis dahin Keiner hat etwas gemerkt. Günther wusste das natürlich, weil er schlau ist. Es hieß immer, es wird einmal im Jahr geprüft und das war erst einige Monate später, wo die nächste Prüfung der ganzen Konten war. Also, Günther kündigt zum 31.12. Am 31. feiern sie nochmal so richtig in Paris im Lido. Wenige Tage später geht's dann Richtung Brasilien und zwar von Düsseldorf fahren sie zum Flughafen und dort fahren sie nämlich mit 4 Taxen. Warum 4 Taxen?
Weil sie das ganze Geld in 16 Koffern verpackt haben. Das kann sie ja gar nicht vorstellen.
Und sie braucht auch ein bisschen Klamotten. Sie hat das extra. Günther hat gesagt, nicht das Geld immer so direkt in den Koffer, sondern erstmal eine Lage Klamotten, dann eine Lage Tausender, dann wieder eine Lage Klamotten, dann eine Lage Tausender.
Und zum Schluss die Stiefel. Die Glitzerstiefel, die er dann hatte, kommen wir ja gleich noch dazu. Das hat ihm auch
Stiefeletten,
gerettet.
Stiefeletten.
Okay.
Er hat Stiefeletten gerne getragen. So, also sie fahren mit 4 Taxen. Vorne Günther, hinten Fred, in der Mitte nur die Koffer drin und 16 Koffer fahren sie zum Flughafen in Düsseldorf, fliegen nach Paris, hatten das Übergepäck schon angemeldet und dann wollen sie mit der Concorde Anfang Januar 1981 sind wir jetzt, wollen sie nach Rio fliegen. 180 Kilo Übergepäck. Und da stehen sie dann am Schalter bei der Air France und die nette Dame von der Air France sagt, nee, ist nicht angemeldet, so viel können wir nicht mitnehmen und tut uns leid, aber sie können nur wenige Koffer mitnehmen, die anderen müssen hier bleiben.
Genau, sie können nur 2 Koffer mitnehmen, was natürlich für die beiden echt ein bisschen.
Und die beiden
dachten,
oh Gott, das ist doch Wahnsinn, das ist doch unser neues Leben, das ist das Geld, mit dem wir das aufbauen wollen. Und natürlich bei dieser ganzen Flucht sind sie auch sehr angespannt, weil sie natürlich auch immer Angst haben, dass sie mit den Koffern jetzt geschnappt werden. Und dann sieht Fred, der wirklich da noch ein bisschen mehr der Hosenscheißer ist als Günther, habe ich so das Gefühl, der Fred sieht plötzlich einen Mann in Uniform auf sich zukommen. Und er denkt, oh Gott, jetzt sind wir aufgeflogen. Und der Mann spricht ihn an und sagt, es ist alles okay. Sie können die Koffer mitnehmen. Ich bin der Kapitän. Und Fred und Günther sagen sich, okay, also der Flug war nicht ausgebucht, deswegen konnten sie die Koffer mitnehmen. Und dann sitzen sie mit 16 Koffern in der ersten Klasse in der Concorde.
Mit Shampoos. Haben sie dann erzählt später, dass sie dann sich erstmal Shampoos gegönnt haben und sind natürlich dann in ihr neues Leben an die Copacabana geflogen.
Aber ganz so einfach war das ja nicht bei der Einreise.
Nee,
genau. Das fand ich auch total interessant. Ja. Also, der Fluchthelfer aus Brasilien, der Kumpel von Flüstergeorg, der hat den Zoll geschmiert mit Bestechungsgeldern, damit sie da durchkommen mit ihren ganzen Geldkoffern. Bei Fred funktioniert das. Er geht durch, grünes Licht, aber dann plötzlich rotes Licht bei Günther.
Günther muss zum Zoll rein, muss durchsucht werden, die ganzen Koffer. Und Fred hat natürlich total nervös dann gewartet und gesagt, oh Gott, was macht er denn jetzt? Und wir haben doch das eigentlich geplant und überhaupt. Und dann kommt er auf einmal raus, mit Lächeln im Gesicht, nichts gefunden. Und hinterher erzählen sie, dass genau diese Pack-Arie ihm tatsächlich geschützt hat, weil natürlich die Zollbeamten gesagt haben, was will denn der mit seinen ganzen Stiefeletten hier in Rio? Ja?
Da haben sie nicht richtig da drunter geguckt. Endlich am Ziel. Sie fahren in ihr tolles, gekauftes Penthouse.
Gekauftes
Penthouse mit Blick aufs Meer, mit eigenem Swimmingpool, mit Dachterrasse, also wirklich vom Feinsten, goldene Armaturen in den 3 Bädern, alles ist toll. Günther ist so glücklich. Sie haben auch eine Haushälterin, die Günther die geliebten Bratkartoffeln immer macht.
Das verstehe ich. Ja.
Und Fred, der ja eigentlich auch jetzt total happy sein muss, weil alles ist aufgegangen. Keiner hat was gemerkt von dem Geld. Sie sind mit falschen Pässen jetzt in Brasilien an ihrem Traumziel angelangt und plötzlich wird Fred immer trauriger.
Er fällt in so ein Loch ein irgendwie. Der kann sich gar nicht so sehr erfreuen, weil irgendwie hat seine Freunde dann auch in Düsseldorf, musste er natürlich zurücklassen, seine Familie und...
Und ein Geheimnis.
Und ein Geheimnis, oh ja. Denn er hatte in Wahrheit schon einen neuen Liebhaber.
Ja, ein Mann aus der Schweiz, aus Zürich. Mhm. Den hatte er sich heimlich verliebt. Davon wusste Günther nichts. Und den wollte er jetzt treffen. Und dem Günther hat er dann gesagt, ich muss noch mal nach Düsseldorf zurück, ich will noch ein paar Anzüge holen.
Genau.
Und dann ist er aber nicht nach Düsseldorf geflogen, sondern nach Zürich, um seinen Freund zu treffen, seinen Liebhaber. Dem wollte er auch noch eine kleine Gefälligkeit machen, ein kleines Geschenk und so weiter. Aber der war nicht auffindbar, der ist nicht ans Telefon gegangen Und ist ja nicht so wie heute mit Handys und Tracken und so weiter. Der hat ihn irgendwie in Zürich nicht gefunden. Und Fred war traurig und hat sich gedacht, okay, jetzt fahre ich erstmal zurück nach Hause. Ja. Und natürlich total blöd, weil die in der Zwischenzeit ist es dann aufgefallen bei der Metro. Und zwar deswegen, weil eigentlich stand die Kontoprüfung noch gar nicht an. Aber dann hatte die Metro plötzlich den Plan Kaufhof, das große Kaufhaus, die große Kaufhauskette zu übernehmen. Und vor diesem Deal mussten alle Konten gecheckt werden.
Mussten natürlich die Konten checken, wollten mal gucken, wie viel Kohle sie eigentlich haben für den ganzen Einstieg. Denn das war natürlich für Otto Beisheim natürlich ein Wahnsinns-Coup, den er da gelandet hat. Aber er brauchte halt, wie gesagt, das Geld. Und dann gab es eine Buchprüfung. Und da ist dann aufgefallen, oh verdammt, wo ist denn das ganze Geld hin?
Und dann kam Inspektor Herrit. Genau. So wurde er intern genannt, Hans-Jörg Herrit, Metro-Manager, ein Mann für die besonderen Fälle. Der hat quasi die Drecksarbeit für den Beisheim gemacht. Der hat zum Beispiel lange dafür gesorgt, dass die braune Vergangenheit von Beisheim nicht bekannt wird und war so der Mann für die heiklen Fälle und wurde von Beisheim dann direkt involviert und gesagt, okay, kümmere dich darum. Und Beisheim sagt, Herrit, kümmere dich darum. Und er wurde deswegen Inspektor Herrit genannt, weil er war ein großer Fan von Agatha Christie-Krimis. Und die hat er immer auf den Flügen gelesen, auch um sein Englisch zu verbessern. Und deswegen kannte er sich aus mit dieser ganzen Crime-Welt. Und Herrit, also Inspektor Herrit, fängt jetzt plötzlich an zu ermitteln. Und dann stößt er darauf, dass, ja, das ist ja komisch, da fehlt aus diesem einen Bereich ganz viel Geld und das wurde immer von einem Mann überwiesen. Der hat ja zum 31.12. gekündigt. Das ist der Günther, der ist ja schon weg. Und da hat er gesehen, oh, und das Geld wurde ja immer auf ein Konto von einem Fred Vohwinkel überwiesen bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Der ist ja auch weg. Also die Metro hat Anzeige bei der Polizei erstattet, aber hatten von Anfang an nicht das Gefühl, dass der Fall bei der Polizei in guten Händen ist.
Aber das war natürlich auch der Metro intern total peinlich. Ne? Also dann hatte der Finanzchef schon eine Anzeige erstattet, aber dann wollten sie eigentlich das alles so gar nicht, dass das an die große Glocke ging. Hatten natürlich der Polizei halt einfach nicht vertraut und wollten das dann in der Tat dann selber machen. Genau, und dann hat halt Inspektor Herrit halt ermittelt. Und tatsächlich ist ja dann auch am Ende, als sie dann wussten, okay, da gibt es halt Fred, wussten sie dann auch, wen sie suchen. Und das wurde Fred dann natürlich zum Verhängnis. Denn als er dann natürlich gedacht hat, okay, warum auch immer aus der heutiger Sicht, also muss man sich vorstellen.
Ja, das ist ja echt blöd gewesen.
Fuhr der wirklich zu seiner alten Wohnung, kramt den Schlüsselbund raus, steckt den Schlüssel ins Schloss und denkt, oh, irgendwie klappt das ja gar nicht hier so. Und dann kommt die Tür plötzlich auf und sagt, ha, guten Tag, wir sind von der Kripo, wir nehmen Sie jetzt fest, wir haben einen Haftbefehl gegen sie.
So, und jetzt ist Fred plötzlich verhaftet. Und das ganze tolle Leben in Saus und Braus ist vorbei. Er kommt in die JVA, dort in Düsseldorf. Und jetzt realisiert er natürlich plötzlich das erste Mal so richtig, oh, das war total leichtsinnig, was wir gemacht haben. Und auch wenn wir jetzt viel über diesen Fall lachen, es ist natürlich ein Verbrechen. Das muss man schon auch mal einfach sagen. Ne? Also es sind, sagen wir mal, sympathischere Gauner als andere, aber es ist ein Verbrechen. So, jetzt sitzt Fred in der JVA. Und jetzt geht es natürlich darum, wo ist Günther? Und sie wollen natürlich wissen, wo Günther ist, wo er sich aufhält. Die haben bis dato noch gar keine Spur in Richtung Rio, sondern sie fragen Fred, was ist mit Günther, wo ist er, wann trefft ihr euch? Und dann, Fred möchte halt nicht, auch wenn er jetzt einen anderen Mann eigentlich liebt, ist es natürlich eine besondere Freundschaft zu Günther und er will ihn auf keinen Fall verraten. Und er schickt jetzt, und das finde ich total krass, er schickt jetzt die Polizei und Inspektor Herrit, der natürlich jetzt auch immer dabei ist, in die falsche Richtung und sagt, am nächsten Morgen wollen wir uns in Paris in der Nähe vom Flughafen treffen und die dann sofort, super, wissen wir Bescheid, alle mit einer Privatmaschine am nächsten Morgen rüber nach Paris, denken, sie treffen dort den Günther. Aber Günther ist überhaupt nicht da. Also total falsche Fährte. Mhm. Und dann kommt Inspektor Herrit darauf, ja, wo kam denn eigentlich der Fred her? Okay, der kam aus Zürich, aber vorher war er in Rio. Und dann haben sie sich auch umgehört für, und da hieß es immer so, ja, die hätten so eine Vorliebe für Brasilien und für Rio. Also Fred hat dann auch nicht alles erzählt, logischerweise, aber Inspektor Herrit hat das Gefühl, okay, der ist in Rio und dann ist er mit seinen Privatdetektiven zum ersten Mal rüber nach Rio und hat sich auf die Suche nach Günther gemacht.
dass er tatsächlich überhaupt auch konkrete Adressen hatte. Das war ja etwas, was er dann bei einem Besuch bei der Kripo herausgefunden hatte, denn da war in den Ermittlungsunterlagen war so ein kleiner Taschenkalender von Fred und da waren einzelne Adressen, 6 Adressen in Rio. Und dann hat er, als dann die Kripo-Beamtin dann rausgegangen ist, hat er sich so ein bisschen geguckt und so, hat er sich heimlich aufgeschrieben und hat er natürlich super, ne, war sehr clever, hat er dann auch tatsächlich eine konkrete Spur gehabt. Ich meine, Brasilien ist halt groß, auch Rio, ne?
Ja, und das war halt der Punkt. Waren sie in den Luxushotels beim ersten Abstecher, haben das versucht, aber da sind sie nicht weitergekommen. Beim zweiten Abstecher hatten sie dann halt diese konkreten Adressen in Brasilien und eine von diesen Adressen war der Fluchthelfer, ein gewisser Olaf Schrader. Und den haben sie aufgesucht, weil es war nämlich so, dass Günther und Fred das Geld dann aufgeteilt haben in verschiedene Schließfächer. Und der Fluchthelfer hat auch 9 Millionen Mark in ein Schließfach reingetan. Und sie sind dann auf den Fluchthelfer gestoßen, also Inspektor Herrit und sein Privatdetektivteam. Und haben dem also deutlich gesagt, also pass mal auf, entweder kooperierst du mit uns, also ohne Polizei übrigens, ne? Das waren nur die Privatdetektive, entweder kooperierst du mit uns oder du bist hier Teil eines riesen, gigantischen Betruges und einer kriminellen Nummer. Und der Schrader hat sich dann gesagt, okay, dann helfe ich dir weiter. Und dann hat er erstmals diese Spur nach Paraguay gegeben.
Denn da hat er sich nämlich in der Zwischenzeit Günther abgesetzt, der war nämlich schon gar nicht mehr in Rio. Und als er dann tatsächlich diese Adresse hatte, ist er dann auch rüber. Und das Besondere bei Paraguay ist ja, die hatten kein Auslieferungsabkommen. War natürlich sehr clever wiederum von Günther, den Ort zu wählen. Und da hatte sich dann Günther versteckt. Und dann ist Inspektor Herrit dann quasi rüber und musste natürlich auch erstmal suchen. Hat auch überlegt, ja, aber wo könnten die denn dann da sein?
Er hatte keine genaue Adresse, ja. Er hat sich aber gedacht, in irgendeinem dieser Luxushotels.
Genau, bei dem ganzen Geld, die werden ja nicht in so einem Ein-Sterne-Schuppen absteigen. Und dann sind die tatsächlich ganz systematisch von einem Fünf-Sterne-Hotel zum anderen, sind sie abgefahren. Und tatsächlich, in einem hat sich dann gezeigt, da werden sie Erfolg haben.
Herrit hat dann das Hotelpersonal bestochen, weil er ist ja nicht aufgetreten als Ermittler, war er auch nicht, also als Polizist, sondern hat dann halt versucht, diese Informationen zu bekommen. Und in dem Hotel war es dann klar, da ist Günther. Und zwar in einem besonderen Zimmer. Und dann steht Inspektor Herrit vor diesem Zimmer, klopft an und die Tür geht auf und es ist in der Tat Günther. Und jetzt gibt es 2 Versionen darüber, was in den nächsten Stunden passiert ist, Lars. Was sind die beiden Versionen, wo wir auch gar nicht wissen, welche stimmt?
Nee, wo ich zwar eine Vermutung habe, persönlich.
Ja.
Aber also die eine Geschichte geht so, dass Inspektor Herrit mit Günther mal ein Gespräch quasi führte, in dem er ihm ganz klar gemacht hat, dass er jetzt entweder da bleiben kann oder hat ein Problem. Denn angeblich sei ja die Mafia schon hinter ihm her, denn die Mafia war natürlich scharf auf das ganze Geld. Und entweder er bleibt da, dann muss er aber um sein Leben fürchten, oder er kommt mit. Und dann hat, so die Erzählung von Inspektor Herrit, Günther gesagt, na gut, dann komme ich mit. Kein Problem, dann mache ich lieber das. So.
Und dann ist er ins Privatflugzeug gestiegen und ist dann mit Inspektor Herrit und seinen Privatdetektiven nach Deutschland geflogen. Genau. So, jetzt die andere Version, Lars.
Genau. Die andere Version ist, dass die beiden dann im Zimmer natürlich miteinander gesprochen haben und dass Günther aber plötzlich schummrig wurde vor Augen und hatte dann ein Glas Wasser bekommen, wo laut Inspektor Herrit dann, oder zumindest laut der Erzählung wiederum von Günther, muss man ja fairerweise sagen, aber wo dann besondere Vitamine, weil es war ja eine lange Reise, besondere Vitamine drin waren und so weiter. Hat dann Wasser bekommen und dann wurde ihm tatsächlich komplett schummrig vor Augen. Dann konnte er nicht mehr sprechen, der ganze Mund war trocken und auf einmal hat er einen Filmriss gehabt. Und das nächste Ding, wo er wieder aufwacht, ist dann in
Brasilien. Und von dort aus ist er dann nach Deutschland geflogen.
Genau.
Er hat, der Günther, der ist ja leider schon gestorben, der Günther hat das aber damals in Briefen direkt nach diesem Ereignis geschrieben an verschiedene Personen und das darin so geschildert, dass er nicht freiwillig nach Deutschland zurückgekehrt ist, sondern vermutlich mit K.O.-Tropfen, aber auf jeden Fall außer Gefecht gesetzt worden ist von Inspektor Herrit und seinen Helfern. Inspektor Herrit bestreitet das vehement. Aber jetzt ist die Frage, welche von den beiden Versionen hältst du für glaubwürdiger?
Also wenn man mal sich vorstellt, dass Günther als Goldfinger genannt...
war sein Spitzname.
Das war ja sein Spitzname, den man ihm dann in den Medien auch verpasst hat. Also der war wirklich schlau, das muss man wirklich sagen. Der war schlau und der war auch in großen Teilen aus meiner Sicht angstfrei. Ich glaube, wenn man ihn dann auch, ist ja später auch noch durch Talkshows getingelt, wenn man ihn dann mal tatsächlich so gesehen hat, also auf mich macht er nicht den Eindruck, dass er sich ins Boxhorn jagen lässt, wenn er da von einem Metro-Mitarbeiter erzählt bekommt, angeblich würde die Mafia ihn jagen. Deswegen, ich ganz persönlich, nach allem, was ich so höre, ich glaube eher die Geschichte von Günther.
Oha, also wir werden es nicht aufklären, aber natürlich super spannend. Auf jeden Fall, Günther im Anfang Februar 1981, ein riesiger Medienwirbel, kehrt nach Deutschland zurück, kommt auch in die JVA, kommt übrigens in dem Leben im Knast viel besser damit zurecht, als es Fred getan hat. Fred sinkt wirklich in so ein emotionales Loch und ist völlig fertig und kann das alles gar nicht fassen. Das Leben war doch eben noch so toll und jetzt plötzlich bekommt er das mit. Der Günther ist da als Sänger im Gefangenenchor unterwegs und schreibt auch schon an seiner Autobiografie. Und dann kommt Ende 1981 der Prozess gegen beide, geht eigentlich relativ schnell vorbei, aber der Prozess hat für sehr viel Heiterkeit auch gesorgt, weil die haben dann so erzählt, wie das so gelaufen ist und der Günther hat gesagt, ja, das war ja die einfachste Sache der Welt, wie das rübergeschoben worden ist und das war total interessant, wenn man sich die Artikel gerade damals so im Express in der Zeitung anguckt, die haben ja sehr viel über den Fall berichtet, aber auch die Bild und andere Zeitungen, dann war das zu sehen, dass die Sympathien für den Günther und für den Fred während des Prozesses immer größer geworden sind und die Metro, die ist natürlich echt blamiert gewesen, da haben sich alle drüber kaputt gelacht und haben sich gedacht, dieser Milliardenkonzern lässt sich von den beiden sympathischen Gaunern, so war jedenfalls ihre Außenwahrnehmung, so ausnehmen.
Ja klar, so ein bisschen Robin Hood war das, ne? Und da waren ja dann im Gerichtssaal 40 Reporter, da war quasi alles, was Rang und Namen hatte, auch vom Fernsehen da, ne? War nicht so viel wie heute. Aber trotzdem, das war für die damalige Zeit ein unglaublicher Medienrummel. Und als die beiden dann in dem Gerichtssaal auch dann hochgeführt worden ist, dann hatte man ihnen das auch schon gesteckt und dann hat aber Fred ganz schnell Günther vorgeschoben, weil er nämlich eigentlich als Erster gehen sollte und hatte dann doch ein bisschen Angst.
Also Günther hat das schon ganz gut gefallen mit diesem Presserummel, Fred nicht so. Sie sind dann halt dann doch schon ziemlich hart verurteilt worden. Also Günther wegen Untreue in einem besonders schweren Fall zu 5 Jahren ohne Bewährung und Fred wegen Beihilfe zu 4 Jahren ohne Bewährung.
Findest du das viel?
Ja, wahrscheinlich wegen der Summe ist es gar nicht so viel. Ne?
Also wahrscheinlich.
Sie sind dann jeweils 1 Jahr vorher rausgekommen. Mhm. Also Fred zuerst dann nach knapp 3 Jahren ist er rausgekommen und Günther dann 1 Jahr später. Und das war auch interessant, wie beide dann nach diesem Leben in dem Knast ihr neues Leben angefangen haben. Also der Fred, jetzt sagen wir mal eher unspektakulär, der hat erstmal Schwierigkeiten gehabt, überhaupt einen neuen Job zu finden, hat dann natürlich wieder eine Kneipe aufgemacht.
Das Finanzämtchen.
Das Finanzämtchen in Düsseldorf. Und hat eigentlich ist wieder zurückgekehrt so in sein altes Leben, muss man sagen. Ja. Lebt heute auch in Hessen, ist verheiratet, 82. Ich habe ihn dann nochmal in dieser WDR-Doku gesehen. Der macht irgendwie so einen ganz zufriedenen Eindruck und sagt ja auch so selber, das war irgendwie eine besondere Zeit und wir haben es mal einmal so richtig krachen lassen, dafür habe ich halt bitter bezahlt, aber der bereut das irgendwie nicht so richtig. Ja. Und das Leben von Günther ist dann schon dramatischer verlaufen.
Das war schon dann auch in Rio so, dass er immer mal wieder so Kopfschmerzen hatte und musste sich dann mal so 10 Minuten hinlegen, dann war das auch wieder weg. Dann hat er aber tatsächlich ganz viele Tabletten genommen, dann musste er wieder was gegen den Magen machen und so weiter. Und dann, das hat er eigentlich immer gehabt, diese Kopfschmerzen. Und dann hat man tatsächlich später dann herausgekriegt, dass er fast 40 wandernde Tumore im Gehirn.
Schrecklich. Also. Und die beiden waren aber immer noch befreundet, also kein Liebespaar mehr, aber sie waren befreundet. 1989 ist Günther dann gestorben und Fred war natürlich auch bei der Beisetzung, hat ihm extra noch einen ballonseidenen Anzug besorgt, mit dem er dann im Sarg beerdigt worden ist. Also hochemotional das Ganze. Bevor Günther gestorben ist, hat er es aber nochmal so richtig krachen lassen, weil wir haben ja vorhin drüber gesprochen, der hat ja diesen Rummel und diese Aufmerksamkeit geliebt. Der hat dieses Buch geschrieben, was die Metro übrigens erst verboten hat mit einer eidesstattlichen Versicherung. Und das wurde dann aber 150.000 Mal verkauft, also nicht so schlecht. Und der Günther hat ein unglaubliches Gesangstalent. Wir haben ja eben gerade gesagt, der hat im Gefangenenchor in der JVA gesungen. Und
Tenor.
Und dann hat Günther auch einen ganz besonderen Song rausgebracht. Und damit steigen wir jetzt mal musikalisch auch mal wieder in die 80er rein. Das ist der Song Metro Man von der Plattenfirma Konstant Musik GmbH. So, und er ist dann neben diesen Songs, ist er dann auch durch Talkshows getingelt und so weiter. Er hat so eine große Nummer gemacht und dann ist er leider auf diese Art und Weise gestorben. Und ich finde ja auch total interessant, weil wir jetzt ja schon eben drüber gesprochen haben, was ist jetzt heute aus Fred geworden? Wie gesagt, 82 Jahre, macht einen glücklichen Eindruck. Inspektor Herrit. Die dritte große Figur in dieser Gangster-Komödie lebt mittlerweile fast 90 Jahre alt in der Schweiz. Man könnte glauben, weil er natürlich auch relativ wohlhabend ist und er ja auch diesen Fall gelöst hat.
Ja, ist eigentlich der Gewinner, ne?
Eigentlich denkst du, der ist der Gewinner. Und jetzt gab es ja vor kurzem eine Doku dazu und einen Podcast von unseren Kollegen von Wondery. Und da wurde er auch nochmal befragt. Und da fällt sein Resümee ehrlicherweise nicht so gut aus.
Und da wirkt er am Ende sehr, sehr bitter eigentlich. Ne? Also was er sagt ist, dass er eigentlich zum einen die Anerkennung, dass ihm die gefehlt hat.
Weil die Polizei hat nämlich diesen Fahndungs...
Die hat ihm ja gar nichts gemacht.
Die haben das ja total gefeiert. Er hat ja den Günther dann auch zurückgebracht nach Deutschland und die Polizei hat das so gefeiert, als wenn es ihr Erfolg war.
Gab es noch ein Interview vom damaligen Innenminister und so, ne, super, und meine Polizisten und wir haben einen super Job gemacht. Und dabei war er das ja. Er, wenn nur die Polizei das gemacht hätte, da hat er ja recht gehabt, dann wäre vielleicht gar nichts passiert. Ne? Und diese Anerkennung, die hat ihm halt total gefehlt und ganz explizit, und das fand ich erstaunlich, war natürlich auch, dass er sagt, eine Form dieser Anerkennung wäre eigentlich gewesen, wenn ihr mir den damaligen ausgelobten Finderlohn, liebe Metro, mal gezahlt hättet. Das wären, hatte er dann in der Podcast-Produktion gesagt, das wären dann umgerechnet 10 Millionen gewesen. Und die sind die, die er noch bis in sein hohes Alter immer wieder von der Metro gefordert hat, die ihm aber am ausgestreckten Arm verhungern haben lassen.
Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil er war damals halt diese rechte Hand von dem Otto Beisheim. Der Beisheim hat ihm gesagt, Inspektor Herrit, bring mir das Geld zurück und die Leute. Und er hat das natürlich auch gemacht, mit welchen Methoden auch immer. Ja. Das wissen wir nicht ganz im Detail. Aber der Beisheim hat ihm offenbar nicht das Geld gezahlt, was ausgemacht war oder was er sich erhofft hat. Nichtsdestotrotz lebt er in einer Villa in der Schweiz. Also da muss man sich jetzt auch keine Sorgen machen.
Ist jetzt kein Sozialfall, ne?
Ja, aber er ist verbittert. Das ist ja das Interessante. Das hast du ja häufig bei Leuten. Die haben dann zwar viel Geld, aber die sind nicht glücklich. Mhm. Der Fred, der sitzt jetzt mit seinen 82 Jahren mit seinem neuen Ehemann in Hessen in ganz relativ einfache Verhältnisse und macht einen total zufriedenen, glücklichen Eindruck, während der andere, der sehr viel mehr Geld hat, in der Schweiz ist und verbittert ist. Also schon sehr interessant. Das ist ja nicht immer eine Frage des Geldes, sondern auch des Mindsets ist es auch.
Geld allein macht nicht glücklich.
Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Aber es hat die beiden so 4,5 Monate waren sie halt im Rausch. Mhm. Und das hat die natürlich auch total glücklich gemacht. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es ja so ein besonderer Moment ist. Also bitte nicht nachmachen. Ja. Na, auf keinen Fall nachmachen, bereut man bitter. Aber es ist halt so diese Situation. Ich meine, das wird dir ja auch so vermittelt in vielen Zeitungen und in Fernsehserien, also dieser Geld, der Wohlstand, dass du früh in Rente gehen kannst und dass du dir gar nicht mehr arbeiten musst. Also ich bin ja überhaupt nicht so. Mir ist persönlich Geld nicht so wichtig. Mhm. Ja, bist du überrascht? Nee, ne?
Nee, ich kenne dich ja jetzt auch ein Weilchen. Also nein, das ist tatsächlich so. Das
ich glaube,
ist dir nicht wichtig.
Ja, und ich kenne ja halt auch sehr viele, auch so frühere Manager, Top-Manager und Vorstandsleute aus den Konzernen, die dann, obwohl sie sehr viel Geld haben und sich überhaupt gar keine Sorgen mehr machen sollen, in so ein Loch fallen, weil sie plötzlich nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Also ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Loch. Nein, ich habe keine Angst. Ich bin ein angstfreier Mensch. Aber ich finde schon, es ist halt wichtig, dass du irgendwie eine Aufgabe hast und dass du auch ja glücklich irgendwie so ein bisschen durchs Leben gehst. Und dieser Herret, der hat mich schon so ein bisschen abgeschreckt. Da denke ich, der hat so ein schönes Leben in der Schweiz und hält immer noch hinter dieser Geschichte dahinterher.
Mit 90, ne?
Mit 90, das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt müssen wir uns zum Schluss, bevor wir jetzt ins Philosophieren kommen, ob Geld glücklich macht und wie glücklich wir beide eigentlich sind, müssen wir noch einmal kurz über die Metro sprechen. So ein richtig großer finanzieller Schaden ist nicht entstanden, aber natürlich ein Imageschaden.
Total. Also finanzieller Schaden nicht, weil es sind tatsächlich fast die gesamte Summe ist dann wieder da gewesen. Also die haben in diesen 4 Monaten natürlich auch viel ausgegeben, klar. Aber da gab es ja auch Wertgegenstände, die konnten dann eben auch eingelöst werden. Auch die Wohnung zum Beispiel in Rio und so weiter konnte ja alles verkauft werden.
Und sie haben ja noch dieses Schließfach gefunden. Oh, das müssen wir noch ganz kurz erzählen, bevor wir das vergessen. Fred hatte sich überlegt, es gibt noch eine eiserne Reserve. 4 Millionen Mark. Und die wollte er erst bei einer Schweizer Bank anlegen und ist mit den 4 Millionen Mark nach Zürich gefahren. Und die haben gefragt, ja, haben Sie ein Konto? Nee, dann können Sie das hier auch nicht anlegen, weil 4 Millionen, das ist jetzt nicht so eine Riesensumme. Denkt er sich, okay, wo gehe ich mit den 4 Millionen hin? Und dann hat er einen Freund, einen Zahntechniker aus Rüsselsheim, kannst ja auch alles gar nicht ausdenken. Also der Zahntechniker aus Rüsselsheim hat ihm dann angeboten, dass in einem Schließfach zu deponieren, die 4 Millionen. Und Inspektor Herret ist aber auch diesem Schließfach in Rüsselsheim auf die Spur gekommen. Also Inspektor Herret, riesen Spürnase, ja, muss man wirklich sagen. Ja. Eigentlich der Held der Geschichte, der aber heute nicht glücklich ist.
Ja, ist schon bitter. Also die hatten dann tatsächlich noch die originalverpackten oder fast originalverpackten jeweils 2 Millionen Päckchen gefunden. Und also insofern, finanzieller Schaden ist der Metro da tatsächlich nicht entstanden.
Aber uns ist durch diesen Fall eine unglaublich tolle Gaunerkomödie entstanden. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns beiden jetzt auch in der Vorbesprechung, da hatten wir schon sehr viel Spaß, aber auch heute sehr viel Spaß gemacht hat. Also, lieber Lars,
vielen
Dank, dass du da warst, dass du diese Gaunerkomödie mit mir erzählt hast. Ja, und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Christine Vandenberg und Kajan Öskens. Produktion Per Semrau. Titelmusik Afonelli.